Samuel Gordon lebte gegen Ende des 19. Jahrhunderts und er war Autor und er war Mitarbeiter des CVJMs. Und von ihm stammen die Worte: Die großen Menschen auf der Erde sind heute die Menschen, die beten. Ich meine weder diejenigen, die über das Gebet sprechen, noch diejenigen, die sagen, dass sie an das Gebet glauben, noch diejenigen, die das Gebet erklären können. Ich meine jene Leute, die sich Zeit nehmen und beten. Ganz besonders in diesem Zusammenhang mag ich den positiven Gedanken in Jesu Worten, die er im Matthäusevangelium an seine Jünger gerichtet hat. Jesus sagte dort drei Worte, die sein Vertrauen in die Menschheit oder sein Vertrauen in die Menschen widerspiegeln, die ihm nachfolgen. Und diese drei Worte lauten: Wenn ihr betet. Jesus sagte nicht, falls ihr betet. Er sagte, wenn ihr betet. Es ging ihm nicht darum, ob wir beten. Er ging davon aus, dass wir beten. Vielleicht, weil ihm absolut klar war, dass wir alle das Gebet nötig haben. Es wird eine Geschichte von zwei alten Männern erzählt, die nach einem schrecklichen Sturm miteinander redeten. Der eine sagte zu dem anderen: Das war ja ein furchtbarer Sturm. Und sein Freund antwortete darauf: Ja, ich wette, Gott hat letzte Nacht viele unbekannte Stimmen gehört. In schweren Zeiten gibt es haufenweise Menschen, die beten und Gott alle möglichen Versprechen machen. In harten Zeiten wenden sich viele Menschen mit ihren Wünschen an Gott und erwarten, dass er ihnen hilft. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Jesus seinen Jüngern Anweisungen zum Thema Gebet gegeben hat. Gebet ist enorm wichtig für unseren Glauben. Und Gebet ist enorm wichtig für unser Leben. Und damals wie heute wird Gebet leider häufig missverstanden. Und deshalb begann Jesus seine Ausführungen über das Gebet, indem er seinen Jüngern erklärte, wie wir nicht beten sollen. Jesus sagte nämlich nicht nur, wenn ihr betet, er sagte, wenn ihr betet, sollt ihr nicht. Nicht was? Und dazu möchte ich euch gerne aus Matthäus 6 die Verse 5 bis 13 vorlesen. Also Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Und dort steht: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, wie sollen wir nicht beten? August Hermann Franke beobachtete eines Tages zwei Kinder, die auf den Knien lagen und beteten. Und sein Herz war von diesem Anblick völlig bewegt. Aber schon bald wurde er bitter enttäuscht, als der Junge, der gerade sein Gebet beendet hatte, den anderen fragte: Hab ich heute nicht schön gebetet? Wisst ihr, manchmal beten wir aus den falschen Gründen. Und einer dieser falschen Gründe ist Stolz. Und daher sagte Jesus in Matthäus 6, Vers 5: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Ich kann mir das heutzutage nicht so wirklich vorstellen, aber anscheinend gab es damals Leute, die beteten, nur um andere Leute zu beeindrucken. Okay, innerhalb einer Gemeinde kann ich mir das schon manchmal vorstellen, aber nicht draußen an der Straße. Draußen an der Straße jemanden zu sehen, der betet, um andere Leute zu beeindrucken, kann ich mir momentan nicht so wirklich vorstellen. Es scheint, als hätten diese Heuchler wirklich öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken gebetet, um gesehen zu werden. Sie beteten laut und sie beteten eloquent, aber es ging Jesus nicht darum, wie sie beteten, sondern warum sie beteten. Sie wollten nämlich gesehen werden. Und sie wollten für ihr Gebet und für ihre Frömmigkeit bewundert werden. Ihre Worte richteten sich mehr an die Menschen um sie herum als an Gott. Sie wollten, dass ihre Zuhörer später sagten oder zumindest dachten, wow, der betet aber gut, das ist bestimmt ein guter Mensch. Wenn wir es genau nehmen, dann waren die Gebete dieser Heuchler eigentlich gar nicht für Gott bestimmt. Sie beteten, um von den anderen Menschen gesehen zu werden. Sie beteten, um vor anderen Menschen gut dazustehen. Und sie beteten, um aufzufallen. Da soll es vor vielen Jahren mal einen Pastor gegeben haben, der bekannt für seine langen Gebete war. Eines Sonntagmorgens besuchte ein Bibelschullehrer die Gemeinde dieses Mannes nach dem Gottesdienst, inklusive eines der berühmten langen Gebete, begrüßte er den Pastor und flüsterte ihm zu, ich würde dir empfehlen, deine persönliche Gebetszeit zu Hause zu haben. Gebete sind nicht dazu gedacht, um durch sie aufzufallen. Aber es gibt eine gute Nachricht für Leute, denen es wichtig ist, durch ihre Gebete aufzufallen. Die gute Nachricht für diese Leute ist, dass sie genau das bekommen, was sie wollen. Anerkennung für ihre Gebete. Die schlechte Nachricht ist, dass sie vielleicht nicht bekommen, was sie brauchen, nämlich Antworten auf ihre Gebete. Manche Menschen beten, um Anerkennung für ihre ausgefeilten und umfangreichen Gebete zu bekommen. Anderen wiederum ist es wichtig, dass sie es mit ihren Gebeten allen recht machen. Bei einer Schulabsolvierungsfeier war ein Pastor eingeladen, um das Eröffnungsgebet zu sprechen. Er betete und betete und betete. Und schließlich beendete er sein Gebet im Namen Jesu, im Namen Allahs und im Namen Krishnas, um mit seinem Gebet bloß keinen der Anwesenden zu verärgern. Ich wäre verärgert gewesen, aber er wollte bloß keinen verärgern. Aber erst mal im Ernst, unabhängig davon, dass an diesem Tag wohl keine einzige Person in diese Halle gekommen war, um ein 7-Minuten-Gebet zu hören, ist ein solches Gebet auch völliger Blödsinn. Beim Gebet geht es nicht darum, es anderen Menschen recht zu machen. Zumal die Leute, die sich von einem solchen Gebet nicht angegriffen fühlen, weder Christen noch Muslime noch Hindus sind, sondern Atheisten, die sich in der Regel bereits durch die Tatsache angegriffen fühlen, dass bei einer Absolvierungsfeier überhaupt gebetet wird. Also Quatsch, ne? Bei einem Gebet geht es nicht darum, es anderen recht zu machen. Es geht nicht darum, schön zu beten. Es geht nicht darum, auffällig zu beten. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken. Bei einem Gebet geht es einfach nur darum, mit Gott zu sprechen. Nur leider vergessen wir das hin und wieder und beten aus den falschen Gründen. Manchmal beten wir aber auch in der falschen Art und Weise. In Vers 7 hat Jesus gesagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das hier ist jetzt keine tiefgreifende Erkenntnis, wenn man ehrlich ist. Jesus erinnert uns nur daran, dass Gebet eine Unterhaltung ist. Gebet ist keine magische Formel. Gebet besteht auch nicht aus endlos wiederholten Sätzen. Und es geht dabei auch nicht um auswendig gelernte Sprüche. Gebet ist ein Gespräch zwischen dir und Gott. In der Vorstellung der griechisch-römischen Religionen nutzten Gläubige die Wiederholung bestimmter Wörter und Gebete, um die Götter zu belästigen und sie somit dazu zu bringen, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen. Aus diesem Grund beteten sie beständig vorgefertigte Gebete und nervten ihre Götter. Kurze Frage, hat irgendjemand letzten Sonntag zugehört? Weil jetzt denkt ihr vielleicht, wenn ihr letzten Sonntag da wart und zugehört habt, Moment mal, Gerrit, letzte Woche hast du doch noch Lukas 18, Vers 1 bis 8 vorgelesen, wo Jesus eine Witwe lobt, die einen ungerechten Richter so lange nervt, bis er ihr Recht verschafft. Ist das nicht genau das Gleiche? Nein, ist nicht genau das Gleiche. Denn es gibt einen wichtigen Unterschied. Jesus weist nämlich in demselben Abschnitt direkt darauf hin, dass Gott anders ist als der Richter. Die Witwe musste diesen Richter nerven, bis er ihr gegeben hat, was ihr zustand. Aber Gott ist anders, denn Gott hilft gerne. Wir müssen ihn nicht überreden oder zwingen. Wir sollen lediglich unsere Beziehung zu ihm pflegen. Das ist was völlig anderes. Was Jesus hier in Matthäus 6 meint, das könnt ihr euch ehrlich gesagt ungefähr so vorstellen wie den Rosenkranz in der katholischen Kirche. Dieser Rosenkranz, bei dem es darum geht, innerhalb eines Durchlaufs unter anderem 6-mal das Vaterunser und 53-mal das Ave Maria zu beten, das ja sowieso noch unbiblisch ist. Ganz ähnlich funktionieren aber auch andere Gebetsketten, wie sie beispielsweise im Islam, im Buddhismus oder im Hinduismus vorkommen. Jesus dagegen sagte hier, dass wir es genauso nicht machen sollen. Gebete sollen nicht nur aufgesagt werden. Und wir sollen unsere Worte nicht gedankenlos wiederholen, als seien sie Formeln mit automatischer Wirkung. Aber was machen wir? Wie ist es bei uns? Wie schnell und unkonzentriert werden hin und wieder unsere Gebete runtergeleiert? Ich denke da beispielsweise an: Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen, Ham. Ne? Es ist gut, vor dem Essen zu beten, denn letztlich ist es Gott, der uns versorgt. Daher gehört es sich, sich bei ihm dafür zu bedanken. Genauso sollten wir uns übrigens auch ab und zu mal bei den Menschen bedanken, die uns das Essen kochen. Das ist auch angebracht. Aber ein auswendig und möglichst schnell gesprochenes Gebet kann doch letztlich keiner wirklich ernst nehmen, oder? Oder wie ist es mit dem Vater Unser? Es ist interessant, traurig und irgendwie auch typisch, dass das Vater Unser genau zu dem geworden ist, was Jesus hier gerade verurteilt hat. Die meisten von uns können das Vater Unser auswendig aufsagen, ohne nachdenken zu müssen. Und viel zu oft machen wir es auch genauso, ohne nachzudenken. Wir kennen das Vaterunser in der ökumenischen Fassung von 1971, die der Luther-Übersetzung sehr nahe kommt. Und auf diese Weise kennen wir es. Wir lesen es, wir sagen es auf, wir beten es. Es ist das wohl bekannteste christliche Gebet überhaupt. Zu Recht. Und es ist gut, dass wir alle dieselbe Fassung kennen, weil ein gemeinsames Gebet ansonsten ziemlich chaotisch wäre, wenn jeder gerade die Fassung beten würde, die er da so vor sich liegen hat. Aber genau deshalb ist die Gefahr so groß, dass das Vaterunser genau zu dem wird, wovor Jesus hier gewarnt hat. Denn viel zu schnell passiert es, dass wir auf Autopilot schalten, wenn wir anfangen, es zu beten. Wir machen noch den Mund auf, die Gedanken kommen von unserem Kopf irgendwie durch den Mund raus, aber wir denken nicht drüber nach. Wir denken gar nicht mehr an die einzelnen Aussagen, sondern wir holen einfach nur das, was irgendwo in unserem Kopf abgespeichert ist. Genau wie wir es nicht machen sollen. Wir denken gar nicht mehr drüber nach, was wir eigentlich beten, sondern überlegen nur, welche Zeile wir als nächstes aufsagen müssen, damit es nicht peinlich wird. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal aus einer anderen Übersetzung vorlesen, weil dann die Chance zumindest ein bisschen größer ist, dass wir auch auf das achten, was wir da lesen. Als kleiner Tipp, zu Hause könnt ihr sowas auch mal auf Englisch machen oder sowas, dass man einfach mal neu drüber nachdenken muss. Eigentlich wollte ich an der Stelle das Vaterunser aus der Volksbibel vorlesen, obwohl ich die Übertragung so überhaupt nicht leiden kann. Aber ganz ehrlich, selbst das geht nicht. Sie ist wirklich zu schlecht dafür. Deshalb lese ich aus der Hoffnung für alle. Also in der Hoffnung für alle lautet das Vaterunser so: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Vielleicht kommt es euch komisch vor, wenn ihr es auf diese Weise hört. Und vielleicht sogar irgendwie falsch, weil der Wortlaut anders ist als das, was ihr kennt. Aber da sehen wir, wie tief dieses Gebet in uns verankert ist. So tief, dass wir manchmal vielleicht schon gar nicht mehr darauf achten, was wir da eigentlich von uns geben. Aber es geht eben nicht darum, dass wir einfach nur gedankenlos etwas vor uns hinplappern, wie wir es gerade mit dem Vaterunser so schnell machen. Und stattdessen sollen wir wissen, was wir beten. Natürlich dürfen wir das Vaterunser beten. Und natürlich dürfen wir auch andere vorgefertigte Gebete oder Lieder beten. Aber das, was wir beten, das sollen wir auch ernst meinen. Aber Jesus erklärte den Jüngern in unserem Abschnitt nicht nur, wie sie nicht beten sollen. Er sagte ihnen auch, wie sie beten sollen. In Vers 6 lesen wir, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Zunächst mal, ich glaube nicht, dass es Jesus hier in erster Linie um unseren Aufenthaltsort, das stille Kämmerlein, ging. Ich denke, es ging ihm eher um unsere Einstellung und unsere Zuhörerschaft. Wenn wir diesen Abschnitt nämlich so verstehen würden, dass wir uns zum Beten grundsätzlich zurückziehen sollen, dann gäbe es kein öffentliches Gebet, kein gemeinsames Gebet, kein Tischgebet, keine Segenssprüche bei Hochzeiten, Geburtstagen oder sonstigen Festen. Wir würden unsere Gottesdienste nicht mit Gebet beginnen und hätten weder Gebetsgemeinschaften noch Gebetsabende. Und ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Gerade weil doch das gemeinschaftliche Gebet es war, das die neutestamentliche Gemeinde ausgemacht hat. Das ganze Neue Testament hindurch sehen wir, wie die frühe Gemeinde immer wieder zusammenkam, um zu beten. Teilweise sogar öffentlich. Bei der ersten Beschreibung der Gemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Sie waren stets einmütig beisammen im Gebet. Oder denkt dran, wie es war, als Petrus eingesperrt wurde, weil er im Namen Jesu gepredigt hatte. Wir wissen, dass Gott einen Engel schickte, der Petrus aus dem Gefängnis befreite. Wir wissen, dass da eine Dienerin war, die Petrus nicht reingelassen hat. Ne? Aber anschließend lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Haben sie offensichtlich völlig falsch gemacht. Sollen sie ja nicht, ne? Stille Kämmerlein, jeder alleine. Schutzwände dazwischen. Nein, Jesus wollte sich mit seinen Worten ganz sicher nicht gegen gemeinsames Gebet wenden. Und auch nicht gegen öffentliches Gebet. Auch wenn manche Gebete und manche Bitten natürlich wirklich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber bei Gebet allgemein und ganz besonders auch bei gemeinschaftlichem Gebet müssen wir unbedingt daran denken, wer eigentlich der Empfänger unseres Gebetes ist. Denn auch in öffentlichen Situationen ist es Gott, zu dem wir reden sollen, nicht die Menschen, die uns sonst noch so zuhören. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute, die man nur sehr ungern beten lässt, wenn man mit ihnen in einem Restaurant essen geht. Weil sie bei der Gelegenheit nicht nur für das eigene Essen danken, sondern auch so laut machen, dass für das Essen aller anderen im Restaurant direkt mitgebetet wird. Wie schon gesagt, das Gebet vor dem Essen ist eine sinnvolle Sache. Es ist angebracht, Gott vor dem Essen dafür zu danken, dass er uns versorgt. Aber dieser Dank ist eine Sache zwischen mir und Gott. Oder vielleicht zwischen meiner Tischgruppe und Gott. Es geht dabei nicht darum, ein Statement abzugeben. Es geht dabei nicht darum, den anderen Leuten im Restaurant auch noch klarzumachen, dass sie gefälligst auch beten sollten. Es geht einfach nur darum, Gott zu danken. Und Gott hat gute Ohren. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nur heimlich beten dürfen, damit bloß keiner mitbekommt, dass wir beten. Nein, es darf ruhig auffallen. Und andere dürfen auch ruhig sehen, dass uns das Gebet wichtig ist. Aber dennoch ist das Gebet letztlich eine Sache zwischen uns und Gott. Ich bete und Gott alleine ist der Empfänger, sonst keiner. Die erste Frage, die wir also klären müssen, ist, zu wem beten wir eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage sollte Gott sein. Manchmal machen wir uns beim Beten darüber Gedanken, was wohl die anderen über unser Gebet denken. Manchmal hält uns dieser Gedanke sogar vom Beten ab. Manchmal denken wir, oh nein, was ist, wenn ich mich zwischendurch verhaspel, wenn meine Grammatik nicht perfekt ist und wenn mir das passende Wort nicht einfällt und ich es umschreiben muss oder so. Aber die Wahrheit ist, du redest nicht mit den anderen Menschen. Du redest mit Gott. Wenn wir beten, dann reden wir zu keinem anderen als zu Gott. Und das ist der Grund dafür, dass Jesus in Matthäus 6, Vers 6 gesagt hat, wenn du aber betest, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Bete zu deinem Vater. Und die zweite Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum beten wir eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage finden wir in der Regel, wenn wir einfach mal darauf achten, was wir beten. Sind unsere Gebete vielleicht so eine Art Einkaufslisten? Sehen wir Gott und das Gebet als großen kosmischen Warenautomaten? Du schmeißt die richtige Menge Gebet rein, sagst die richtigen Worte und dann bekommst du, was du haben möchtest. Du verlierst deinen Job, die Kinder werden krank oder du hast Streit mit einem Kollegen, also betest du und deine Probleme werden sofort gelöst. Oder vielleicht hast du auch nicht genug Glauben, um das Gebet als einen Warenautomaten zu sehen. Stattdessen ist es für dich eher wie so ein Glücksspielautomat. Du schmeißt die richtige Menge Gebet hinein, sagst die richtigen Worte und dann hoffst du, dass du vielleicht bekommst, was du haben möchtest oder vielleicht irgendeinen anderen Preis. Das klingt albern, aber so beten wir oft. Letztlich sind beide Varianten falsch. Das hat schon der Theologe Meister Eckhart im 14. Jahrhundert festgestellt. Und dieser Meister Eckhart war ein Mitglied des Dominikanerordens und er war ein bekannter Prediger und Autor. Und aufgrund seiner Popularität sah ihn der damalige Papst als Bedrohung an und ließ ihn der Irrlehre bezichtigen. Eckhart, der 58 Jahre alt war, lief die 973 Kilometer von Köln nach Avignon, um sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Den katholischen Behörden zufolge widerrief er alle seine nicht akzeptierten Lehren, bevor er noch vor Abschluss der Verhandlung starb. Was für den Papst natürlich äußerst praktisch war, sage ich jetzt einfach mal so. Jedenfalls hat dieser Meister Eckhart vorher noch ganz richtig geschrieben, manche Menschen wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen. Sie wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es all jene Leute, die Gott um des äußeren Reichtums oder des inneren Trostes willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz. Ich glaube, das beschreibt auch heute noch die Einstellung vieler Menschen. Dagegen schreibt der methodistische Theologe Adam Clark, das Gebet ist der geheimste Umgang der Seele mit Gott und gleichsam das Gespräch eines Herzens mit einem anderen. Und genau das ist es, worum es beim Gebet eigentlich geht. Das ist eigentlich alles, was ich euch heute sagen möchte. Das Gebet ist das Gespräch eines Herzens mit einem anderen. Das Gebet ist eine intime Unterhaltung zwischen Mensch und Gott. Und das hat Auswirkungen darauf, wie wir beten sollen. Denn in Matthäus 6, Vers 9 sehen wir auch noch, dass wir in der richtigen Weise beten sollen. Jesus sagte dort, darum sollt ihr so beten. Besser übersetzt ist der Satz in der Schlachterübersetzung, da heißt es, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Jesus meinte nämlich nicht, betet das hier und dann das Vaterunser, sondern er sagte, betet auf diese Weise. Was Jesus uns mit dem Vaterunser gegeben hat, ist eine Schablone oder ein Muster eines Gebetes, nicht das einzig wahre Gebet. Uns wird nicht gesagt, dass wir dieses Gebet jeden Tag bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang beten sollen. Und uns wird auch nicht gesagt, dass wir dieses Gebet jeden Sonntag im Gottesdienst singen sollen. Singen? Wir können es auch singen. Ich meinte beten. Ich will das jetzt nicht singen. Stattdessen erklärt uns Jesus, dass wir, wenn wir beten, mit Gott, unserem Vater, reden sollen. Erinnert euch daran, dass es nicht darum geht, irgendwas zu schwafeln. Es geht auch nicht um ein ständiges Wiederholen. Es soll eine Unterhaltung sein, eine Unterhaltung mit unserem Vater im Himmel. Die ganze Bibel hindurch sehen wir, wie Menschen mit Gott reden. Manchmal sind diese Unterhaltungen erfüllt von Lob. Manchmal sind sie erfüllt von Frustration und Verwirrung. Lest euch die Psalmen durch, dann seht ihr das. Manchmal lesen wir, wie Menschen Bitten an Gott richten. Manchmal sehen wir, wie sie Gott danken. Aber unabhängig vom Inhalt der Unterhaltung sind es immer Unterhaltungen. Und Unterhaltungen finden statt zwischen Personen, die eine Beziehung zueinander haben. Als Jesus sagte, betet auf diese Weise, da redete er mit Menschen, mit denen er eine Beziehung hatte. Und er redete mit Menschen, die eine Beziehung zu Gott hatten. Und genau diese Beziehung sollten sie durch ihre Gebete pflegen. Der schottische Theologe William Barclay sagte daher, das Vaterunser kann nur dann wirklich gebetet werden, wenn die Person, die es betet, weiß, was sie sagt. Und sie kann das nicht wissen, bis sie in die Jüngerschaft eingetreten ist. Und irgendwie hat er damit recht. Denn ohne Beziehung zu Gott sind die Worte aus dem Vaterunser nur Geplapper oder nutzlose Wiederholung. Denn dann ist er nicht mein Vater. Wir können keine Beziehung aufrechterhalten, ohne uns echt miteinander zu unterhalten. Wenn in einer Freundschaft nicht mehr miteinander geredet wird, wenn kein echter Austausch mehr stattfindet, dann kannst du die Freundschaft vergessen. Und wenn du das Austauschen einstellst oder dem anderen verbietest, mich auszutauschen oder was auch immer, dann machst du sie kaputt. Entweder sie geht kaputt oder sie besteht schon gar nicht mehr. So ist das, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, wenn wir nicht miteinander reden. Wir müssen uns miteinander unterhalten, sonst kannst du jede Beziehung und jede Freundschaft vergessen. Und eine echte Unterhaltung besteht nicht darin, die gleichen 63 Wörter immer und immer wieder zu wiederholen. Das würde in einer Freundschaft nicht funktionieren, das würde in einer Ehe nicht funktionieren und es funktioniert auch in unserer Beziehung zu Gott nicht. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott aufrechterhalten wollen, dann müssen wir mit ihm reden, uns mit ihm unterhalten. Beim Gebet geht es letztlich also um nichts anderes als um eine Unterhaltung mit unserem Vater im Himmel. Wir sollen und wir dürfen mit ihm reden. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das Bemerkenswerteste, was ich euch zum Gebet sagen kann. Der Schöpfer des Universums möchte, dass wir uns mit ihm unterhalten. Und das ist doch einfach nur fantastisch, oder? Übernächste Woche werden wir uns das Vaterunser ein bisschen genauer ansehen und dabei überlegen, wie dieses Gebet ein Muster für unsere Gebete sein kann. Aber diese Woche oder die nächsten 2 Wochen von mir aus auch gern, die nächsten 14 Tage, möchte ich dich einfach nur dazu auffordern oder dazu herausfordern, deine Beziehung mit deinem himmlischen Vater zu pflegen. Ich möchte dich bitten, dass du in den kommenden Tagen in deinem Tagesablauf ganz bewusst Zeit für Gott einplanst. Zeit, in der du dich mit Gott unterhalten kann. Zeit, in der dein Herz mit seinem Herz reden kann. Zeit, in der du im Gebet zu Gott redest und in der du durch die Bibel und in der er durch die Bibel zu dir reden darf. Vielleicht bevor du ins Bett gehst oder wenn du morgens aufstehst, vielleicht in der Mittagspause oder im Wartezimmer, ganz so, wie es bei dir gerade reinpasst. Ich weiß von Christen, die sich extra einen Wecker stellen, um sich in ihrem stressigen Tagesablauf daran zu erinnern, Zeit für Gott einzuplanen. Aber letztlich ist es mir völlig egal, wie ihr das macht. Wichtig ist nur, dass ihr Zeit findet, um mit Gott zu reden. Einfach nur unterhalten. Denn das ist es, was sich Gott von uns wünscht. Und gleichzeitig ist es das, was wir ganz dringend brauchen. Wir dürfen uns mit Gott unterhalten. Also sollten wir es auch tun. Amen. Kommt jetzt nicht überraschend, aber ich würde gern beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir mit dir reden dürfen. Ich danke dir dafür, dass du immer Zeit für uns hast. Ich danke dir dafür, dass wir dich interessieren, dass unsere Probleme dir nicht egal sind. Ich danke dir dafür, dass ich mit allem, was mich beschäftigt, zu dir kommen darf und darauf vertrauen darf, dass du mir zuhörst und dass du dir zu Herzen nimmst, was ich dir sage. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst bei unseren Problemen, bei unseren Schwierigkeiten, auch bei unseren Schwierigkeiten dabei, Zeit für dich einzuplanen. Ich bitte dich darum, dass du immer mehr in unsere Herzen hineinkommst, dass du immer mehr unser Leben übernimmst, dass du immer mehr die Herrschaft über uns antrittst. Nicht als brutaler Herrscher, sondern als liebender Vater, der du bist. Ich danke dir so sehr dafür.